Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Februar-Podcast von Hand on Demand. Die Jagdmesse ist gelaufen und wir drei, die euch heute beglücken in diesem Podcast, sind topfit geblieben. Wie kann das eigentlich sein? Tim, fangen wir bei dir an.
Ja, man muss einfach stark sein. Das hilft alles nichts. Und ich habe normalerweise auf den Messen immer desinfiziert wie so ein Irrer die Hände. Habe ich dieses Jahr einfach mal komplett sein gelassen. Und es hat funktioniert. Ne? Also man muss einfach mit genügend Erregern in Kontakt kommen. Dann schalten die sich so gegenseitig aus und dann bleibst du einfach fit.
Was dich nicht umbringt, macht dich nur härter.
So.
Andreas, gilt das auch für dich?
Ja, erstmal herzlich willkommen und hallo liebe Jagd- und Naturfreunde, liebe Zuhörer, lieber Tim, lieber Ruven. Ich habe es genau so gemacht. Ich lag in der Sule quasi und habe mich vorher im Menschenmassen bewegt und habe den Infekt mir vor der Messe abgeholt. Insofern war ich fit und bin fit.
Sehr schön. Also wir haben heute einiges vor und vor allem haben wir mit dir einiges vor, Andreas. Denn du warst nicht nur auf einem kleinen Abenteuertrip, sondern bei dir verändert sich auch einiges in deinem Leben.
Absolut richtig. Also Kanada, Oktober und das erste Mal eigene Revierpacht. Und da bin ich mehr als aufgeregt. Freue mich drauf.
Kann ich verstehen. Tim, wie ist es für dich so gewesen, als du das erste Mal ein eigenes Revier gepachtet hast?
Das kann ich schwer sagen. Ich bin da so reingerutscht.
In alter Familientradition. Für dich ist das ganz normal, oder?
Ja, also, aber es wäre jetzt für mich, wenn ich jetzt, unabhängig davon, von unserem Familienrevier, jetzt ein anderes Revier pachten würde, wäre das dann, glaube ich, schon nochmal aufregend. Also wenn ich jetzt mit dem Jens mal sagen würde, Papa, du nervst, wir wollen jetzt mal ein eigenes Revier haben, dann wäre ich total aufgeregt, 100%.
Also ich glaube, ich kann deine Gefühlslage sehr gut nachvollziehen, Andreas, denn ich habe auch nie ein eigenes Revier gehabt, lange Zeit. Ich habe immer nur vagabundiert, wenn man so möchte. Hört sich jetzt schon ein Stück weit negativ an, aber ich glaube, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, immer ein guter Gast zu sein und mich gut zu beteiligen. Aber auch seit letztem Jahr habe ich ein eigenes Revier und weiß, was auf einen zukommt. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie du das erlebt hast. Vielleicht willst du ja mal anfangen zu erzählen, was hast du eigentlich gepachtet?
Also dieses Vagabundieren, das ist ja auch fein, das machen wir ja schon viele Jahre und haben ja auch durch Hand on Demand und durch die Jagdfilmerei fantastische Jagdmöglichkeiten. Also dieses Netzwerk, was man sich dadurch geschaffen hat, das ist schon großartig, aber man ist halt immer auch auf andere angewiesen und man entscheidet es nicht selbst. Und das war für mich immer Ansporn, etwas selber zu planen, selber zu schaffen, vielleicht auch mich selber zu prüfen, bist du überhaupt in der Lage dazu? Und viele Jahre suche ich schon, ich wollte immer ein Revier in Heimatnähe haben, wohne ich in Norddeutschland, in der Nähe von Hamburg und da sind die Reviere auch relativ teuer. Also es gab für mich auch ein Limit, was ich dann an Jagdpacht bezahlen möchte. Und das hat sich ergeben, ganz in der Nähe, keine 10 Minuten weg, ein Feld, Jagdrevier, also 306 Hektar sind das, 60 Hektar Wald, Sukzessionsflächen, ich habe einen Fluss dabei, also es ist eine klassische Niederwildjagd mit Schwarzwild als Wechseljagdwild. Und ist wenig Raubwild gejagt worden, also ist ordentlich Bestand da. Ich habe eine Ecke, wo ziemlich sicher Sauen auftreten, zumindest sehen diese Wiesen so aus. Und wenn man sich so über Google Maps das anguckt, das habe ich vorher auch gemacht, ist die Struktur und die Randbereiche einfach sind super interessant. Und das werde ich aber garantiert auch mal filmisch auch zeigen, unter anderem auf Hand on Demand.
Wie war denn der Prozess, das Revier zu bekommen? Das kann ja auch mal durchaus spannend sein. Da gibt es ja verschiedene Verfahren, mal der am meisten bietet, mal der das beste Bejagungskonzept vorstellt. Womit hast du da gepunktet?
100%, das ist wie Politik. Da war ja gerade der Wahlkampf zwischen Kamala Harris und Trump und ich fühlte mich in Teilen genauso. Da gab es einen Mitbewerber und vorher, also viele wissen das sicherlich, aber es ist eine Genossenschaftsjagd, sprich die Gemeinschaft der Landeigentümer entscheidet an einer Jagdgenossenschaftsversammlung darüber, wer zukünftig dieses Revier pachtet, entweder die 9 Jahre oder dann eben länger im Hofwildrevier. Und ich hatte vorher mit dem Großteil der Landwirte dort gesprochen, die kannten mich auch schon viele Jahre und die haben gesagt, ja, das können wir gerne machen, bewirb dich bitte. Und dann habe ich ein Konzept geschrieben, eine Bewerbung an den Vorsitzenden und dann wurde irgendwann die Versammlung einberufen und dann sitzt man da zusammen mit dem Mitbewerber, den ich vorher nicht kannte. Und der hatte auch große Lust, das Revier zu pachten. Und ja, dann geht das vor die versammelte Mannschaft dort. Man stellt sich vor, erklärt, was man machen möchte. Und da gab es übrigens auch noch einen kleinen Fauxpas, kann ich aber nachher noch erzählen. Auf jeden Fall habe ich überzeugt und der Großteil der Jagdgenossenschaft hat für mich gestimmt.
Andreas, dass du nicht überzeugend bist, das kann man sich auch gar nicht vorstellen.
Ich kann dir eins dazu sagen, ich habe nicht das meiste Geld geboten. Und das war schon fantastisch, dass eben die Landwirte jemanden haben wollten, den sie kannten. Schwarzwild ist für die Landwirte ja meistens das Problem. Da gibt's aber auch stadtweit da in dem Revier, also auch Förster waren vor Ort. Dann habe ich fast vier Jahre jetzt in einem Forstrevier gejagt, also kenne ich mich auch damit aus. Aber es hat insgesamt überzeugt und eben nicht nur das Geld.
Ja, und das ist auch ganz wichtig, glaube ich, grundsätzlich bei der Jagdpacht. Es gibt mit Sicherheit auch viele Gemeinden in Deutschland, die viel Geld haben wollen, den Höchstbietenden, aber sich damit eben auch Probleme ins Revier holen. Und ich denke, das Zielführendste ist, aus Verpächtersicht, dass du eben jemanden hast, der ein Bejagungskonzept vorlegen kann, mit dem du dich mal vorher unterhalten hast, der in einem klaren Dialog treten kann und sagt, was stellt er sich eigentlich vor, was stellst du dir vor, kommt man da überein, hat man da ähnliche Zielvorstellungen, wo gibt's Unterschiede, was kann ich tolerieren, was nicht. Ja, ich finde es immer sehr schade, wenn es nur um den Höchstbietenden geht. Schön, dass das bei dir nicht so war.
Tatsächlich, da ist es nicht so, weil ja, Geld macht auch nicht glücklich und die Arbeit hat man ja trotzdem, wenn dann Wildschaden entsteht. Und ich glaube, viel wichtiger noch für die dort ansässigen Landwirte ist die gute Zusammenarbeit mit anderen Landnutzern, unter anderem uns als Jägern. Und der Dorfgemeinschaft sind ja viele Jagdgenossen dabei, Landbesitzer, die jetzt keine Landwirte sind, keine Jäger. Für die ist einfach das, ja, wie man sich vorstellt, wie man sich zeigt, gibt. Und für mich ist natürlich interessant, sind die Partner, mit denen man da 9 Jahre zusammen ein Projekt betreut, ist das was, ne? Für mich ist immer wichtig, dass es Spaß und Freude bringt, dass es im Idealfall keinen Streit gibt. Da habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, muss ich sagen.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar habe ich bei deiner Antwort davor herausgehört, dass es in der Vergangenheit auch mal durchaus Probleme gegeben hat. Und ich glaube, das ist etwas, was viele von uns,
ja,
also generell Jäger, aber auch uns Jagdfirma betrifft, dass man Probleme beim Vagabundieren hat, sage ich jetzt mal so ganz salopp.
Ja, du kennst das. Ich weiß nicht, ob Tim und Jens das auch schon erlebt haben. Wir brauchen ja die Genehmigung immer von den Leuten, wenn wir etwas veröffentlichen, weil das Recht am eigenen Bild ganz hoch angehängt ist. Und deswegen, ich achte da sehr drauf, lass mir das auch schriftlich dokumentieren, weil es in der Vergangenheit auch Projekte gab, da haben sich dann Beteiligte im Jagdfilm danach gestritten. Es lag gar nicht an mir. Und dann konnte ich es nicht veröffentlichen. Oder es drohte, bestand die Gefahr, dass man die ganze Arbeit, die man da reingesteckt hat, nicht zeigen konnte. Das ist ärgerlich. Aber es gibt genauso gut eben auch Begehungsscheine, Pirschbezirke, wo es einfach von vornherein vertraglich ausgeschlossen ist, dass man Filmaufnahmen macht und die auch veröffentlicht. Und das ist für mich als Jagdfilmer einfach schwierig. Und was noch dazu kommt, auch diese Angst, auch alles zu zeigen. Man zieht ja schon die Hose runter.
Ja.
Das ist so auch mit den Kameraaufnahmen, Wildkameraaufnahmen. Jetzt hängen meine Wildkameras jetzt nicht in meinem Revier, sondern bei Freunden oder in dem Bereich, wo ich Jagdmöglichkeiten habe. Und dann kommen natürlich auch von außen, Mensch, du hast ja ein Traumrevier und du hast ja alles da. Ja, so ganz ist es nicht, aber die Nachbarn gucken sicherlich schon auch zukünftig, was zeigt er denn so auf den Wildkameraaufnahmen. Und das, glaube ich, wollten einige Pächter nicht. Die wollten sich nicht zu sehr unter den Rock gucken lassen.
Tim, hast du schon mal Probleme gehabt da, du und Jens?
Mit Wildkameras?
Nee, dass ihr durch allgemein einfach eure Aktivitäten in der Öffentlichkeit schon mal irgendwo rausgeflogen seid, angeeckt seid, jemanden vor den Kopf gestoßen habt oder so?
Also tatsächlich in Deutschland noch nie. Da ist im Grunde immer alles glatt gelaufen. Da jagen wir aber auch zum größten Teil ja nur in unseren Revieren oder eben in Revieren von Publishern, bei den Reimanns oder bei Freunden, wo das in der Regel kein Problem ist. Ich habe jetzt ein Revier, da haben wir dieses Jahr auch einen größeren Film gedreht. Da hat die Gemeinde so ein bisschen Angst, dass Leute zu viel Einblick in diese Gegend bekommen und haben das oder sehen das nicht so gern, dass da Filme veröffentlicht werden. Wobei ich mir dabei denke, müssen die Leute vielleicht selber auch nochmal drüber nachdenken, was sie damit eigentlich meinen. Denn natürlich erkennen Leute aus dieser Gemeinde in dem Film, wo das ist, aber Außenstehende oder aus anderen Bundesländern, die kommen da nie im Leben drauf, wo sich eben diese Ecke befindet. Von daher ist da, glaube ich, die Angst oder Sorge oft unbegründet, weil die Leute das vielleicht aus einem falschen Blickwinkel sehen. Wo wir aber Probleme hatten schon einige Male, war im Ausland, weil, muss man auch erstmal drauf kommen, weil die Jagdführer hier und da uns unterstellt haben, dass wir ja nur filmen wollen und gar nichts erlegen. Der Eindruck ist in jedem Fall falsch, weil wir wollen was erlegen. Also der eine ist ja wählerischer als der andere, ne? Also
Jens. Ich würde das sagen, du und der umsatzschädigende Jens.
Ja, Jens ist eher so wirklich so ein Umsatzverhinderer, weil der ja immer wirklich so das Sahnehäubchen irgendwie sucht. Aber ich mache das dann meistens wieder wett. Aber ja, das hatten wir schon mal. Und insbesondere jetzt letztes Jahr auf Hirschjagd in Ungarn war es so, dass die uns dann nach dem zweiten oder dritten Tag haben sie uns nicht mehr weiterjagen lassen, weil sie gesagt haben, ihr schießt hier eh nichts. Ne? Aber das war dann tatsächlich, nur um das kurz aufzulösen, was passiert ist. Wir wollten den Hirsch schießen um die 11 Kilo. Und ja, wir haben reife Hirsche gesehen. Die waren aber Maximum 9 Kilo. Gut, und da kann man dann einem Jagdgast keinen Vorwurf machen. Ne? Wenn er sagt, ich will 11 schießen und die sagen, ja, wir haben 11 da. Und dann sagen sie, ja, schieß mal den 9 Kilo Hirsch. So, das machst du dann natürlich nicht, ne? Wenn du dich ein bisschen auskennst mit Trophäen. Aber ja.
Aber ich kann mich auch gut daran erinnern, Serbien, als wir mal zusammen dort waren, da hatte der Jagdführer, der eine, auch die große Kamera von Rufen gesehen und sagte, nee, der geht nicht bei mir mit, weil die auch eine gewisse Angst haben, da kommt jetzt noch ein Kameramann mit, dann ist der Jagderfolg vielleicht gefährdet. Aber es gab eben auch so schöne Aha-Erlebnisse, dass mein Jagdführer damals, der wollte das ja auch nicht so unbedingt, und der hat mich dann, nachdem ich fertig war, den anderen zu begleiten, mich selber auf den Hirsch geführt und hat eben gemerkt, dass wenn man jagdlich geprägter Filmer ist, also auch weiß, wie man sich bewegt, wie man sich verhält, dass das durchaus funktionieren kann. Und am Ende kommen ja auch noch gute Filme dabei heraus. Also gute Erinnerungen auch für Jagdführer und für Besitzer, also Jagdpächter, die freuen sich. Also ich habe eher das Gefühl, dass man gerne eingeladen wird, je nach Filmstil, auch von vielen Leuten wiederholt, weil sie sagen, das sind schöne Erinnerungen von der Zeit in meinem Revier oder von gemeinsamen Jagden. Ne? Also es ist ganz oft so, dass die Leute sich drüber freuen, ne?
Man muss grundsätzlich sagen, deswegen fahren Jens und ich mittlerweile tatsächlich zum x-ten Mal dann in ein bestimmtes Revier. Man muss sich am Anfang mit den Leuten da ein bisschen drauf eingrooven, weil es ist genauso, wie Andreas, du das gerade eben gesagt hast. Die Leute denken, oh, jetzt ist dann noch einer dabei. Dann denken die Jagdführer oft, der Jagderfolg könnte gefährdet sein, das wird dann irgendwie schwieriger. Dann haben sie Angst, dass sie vielleicht selber nicht so gut dastehen, weil das eben natürlich auch alles auf Video ist. Ne? Also, aber wenn sie dann mit der Zeit merken, okay, die wissen schon, was sie tun, der Kameramann hält sich auch immer brav zurück, der stört nicht, der weiß auch, wie man jagt, der weiß, wie man leise pirscht und so weiter, und man hat trotzdem Jagderfolg, dann kommt es wirklich meistens dazu, dass sie nachher sich richtig drauf freuen, mit einem loszugehen, weil sie selber den Film nachher natürlich auch kriegen und das dokumentiert haben. Und so ist es mittlerweile ja auch in Serbien oder in anderen Revieren, dass die Leute sich wirklich tierisch freuen, wenn man kommt und zusammen dann so ein Projekt realisiert.
Ja, ist so, ja.
Man konserviert ja quasi gemeinsame Erlebnisse. Das ist ja etwas, was man früher im Jagdtagebuch vielleicht mal aufgeschrieben hat oder abends beim Schüsseltreiben oder am Kamin in der Jagdhütte hat man sich das erzählt. Aber jetzt kann man sich zusammen ansehen. Nicht nur Fotos, sondern Bewegtbilder. Und das ist ja, wir waren vorhin bei Kanada, einfach großartig im Nachhinein mit Abstand oder viele Jahre später sich nochmal sowas anzugucken, zu sagen, Mensch, das war schon eine große Nummer.
Ja, das ist jetzt auch schon eine lange Zeit, ne? Also wir haben jetzt nochmal geguckt, irgendwie ersten Jagdfilm vor ungefähr 10 Jahren veröffentlicht. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, in 20, 30 Jahren schaut man sich dann mit seinen eigenen Kindern oder Enkeln womöglich, sitzt man da auf dem Sofa und guckt sich diese Filme an, wo man selber irgendwie so Anfang 20 war. Mhm. Das wird, glaube ich, schon ein krasses Gefühl sein.
Ja, zum Beispiel jetzt die Aktion in Kanada. Da habe ich ja den Steffen Foulon begleitet, den kennt ihr, glaube ich, auch. Mhm. Und der fährt in so entlegene Orte, mag es auch immer ganz hart und tough. Wir hatten vorher Kontakt und ihm fehlte ein Kameramann. Und dann hat er überlegt, fliegt er alleine oder mit Kameramann? Und ich habe gesagt, wenn du schon sowas machst, dann nimm einen Kameramann mit. So, und dann haben wir uns geeinigt und dann ging es nach Kanada. Und ich musste ganz ehrlich sagen, das war hinter der Kamera ein Erlebnis und für ihn vor der Kamera auch. Da könnt ihr euch übrigens auch auf tolle Teile auf Hunt on Demand freuen. Das war großartig. Ein typischer Dreispross wird das. Ne? Also was für Seele und fürs Herz. Ja, aber so, also ich weiß, das weiß auch jeder. Also ein Dreispross-Film steht nicht für Abschüsse in Endlosschleife. Aber eben für, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe schon viele Dinger gemacht, aber Kanada war einprägsam, weil man sich da, wisst ihr, ihr wohnt ja überwiegend städtisch oder halbstädtisch, ländlich, aber es ist schon echt laut geworden. Es ist stressig und in Kanada kommst du in kürzester Zeit runter. Du lernst wieder zu hören, zu atmen, zu riechen und du spürst deinen Körper, der übrigens auch in 10 Tagen erheblich abnimmt, weil die Strapazen doch enorm sind. Und was einem dann noch unfassbar gut tut, ist, dass man das geschafft hat, obwohl man vorher denkt, das schafft man nicht. Also eine körperliche Anstrengung, aber mental auch. Und das war unfassbar. Neben den ganzen Bildern dort. Wir haben Grizzlies gesehen, wir haben Pumas gesehen. Großartig. Großartig.
Und hol mal den Zuhörer jetzt ab. Du sagst Kanada, das ist ja riesengroß.
Ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Welches Setting? Wo wart ihr? Welche Jahreszeit? Und
wir waren im Oktober dort. Und zwar, Kanada ist ja unfassbar groß. Und das war auch im Mindset bei mir komplett schiefgelaufen. Der Steffen hat gesagt, es wird hart. Und ich sage, ja, wird hart. Und ich habe im Kopf Yukon gehabt, mit einem Paddelboot über den Fluss. Links steht ein Elch, rechts ein Grizzlybär, links nochmal irgendwas anderes. Und das war komplett anders, denn wir waren in British Columbia und in den Rocky Mountains. Also es ist eine klassische Bergjagd gewesen. Wir sind geflogen rüber über den, ist ja Atlantik, glaube ich, ne? Ja. Und dann auf die andere Seite, die Westseite von Nordamerika, und dort dann gelandet in der Hauptstadt. Und von dort sind wir dann mit dem Kleinflugzeug in die Rocky Mountains geflogen. Von oben schon ein brutaler Anblick. Wenn man das sieht, schneebedeckt, 2000er, auch darüber hinweg. Und dann sind wir dort zu einem Basecamp gefahren und haben in einer relativ komfortablen Jagdhütte erstmal geschlafen, sind gut empfangen worden von den Jagdführern dort. Richtig Originale. Einer davon ist Caden gewesen, der war Rodeo-Reiter. Hat gesagt, es ist zu gefährlich, deswegen gehe ich jetzt jagen und jagt dort Bären, Pumas. Vielleicht ist das weniger gefährlich, ich weiß nicht. Aber ganz coole, taffe Typen. Angstfrei, muss man wirklich sagen. Aber gut vorbereitet und erfahrene Jäger. Und die sind dann mit uns in den nächsten Tagen dort in die Rocky Mountains. Und das ging gleich gut los. Also ich habe gedacht, wir nehmen Pferde. Auf jeden Fall sind wir eigentlich zu Fuß los. Und ich hatte gedacht, wir haben Pferde, die das Gepäck nehmen. Es ist ja die Kameraausrüstung. Und wir hatten, oder Steffen wollte unbedingt draußen schlafen. Und wir sind 3 Tage im Berg gewesen, auf fast 2000 Meter, und haben in einer Höhle geschlafen.
Ach, das habe ich gesehen. Das sah ja richtig krass aus. Also wie weit weg war das von der Zivilisation?
Weit. Also wir sind erst mit dem Pickup gefahren, fast eine Stunde. Dann nochmal mit so einem Quad nochmal eine Stunde. Und dann sind wir nochmal zu Fuß, 1000 Höhenmeter, 3 Stunden gelaufen. Und zwar wirklich auch am Rande der körperlichen Leistungsfähigkeit, weil wir eben Wasser mitnehmen, musste alles mitnehmen. Wasser, Essen, die ganzen Kameraausrüstung. Beim Weg habe ich gemerkt, ich habe auch was vergessen, zum Beispiel eine lange Unterhose.
Oh. Ja.
Und dann ging es da hoch mit einer Hose. Das muss man schon auch, da muss man sich gut vorbereiten. Also was zieht man an? Wie zieht man sich an? Ihr kennt das, weil ihr schon im Berg gejagt habt, aber das ist schon elementar. Und es wurde nachher auch, in einigen Tagen wurde es auch wirklich gefährlich, weil ich nass wurde, weil dann Wind dazu kam, weil es kalt war und ich schon so zentralisiert war, dass ich also kurz vor der Unterkühlung war. Ne? Und du bist halt da kann ich nur der Hubschrauber retten und das gibt immer Probleme, das weißt du ja, Rufen.
Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt...
Du Arsch. Den habe ich jetzt erst gekriegt.
Aber ich wollte gerade sagen, hättest du jetzt abends gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich hau ab, wäre nicht gegangen. Ne? Also du hast dann da auch wirklich... Du musstest da durch.
Das Schöne war, auf der Jagd lernst du dich ja kennen. Ich war mit Steffen schon ein paar Mal los, aber nie so intensiv. Und das war auch ein bisschen eine Angst, dass man sich da bei den Belastungen, und dann zeigt man ja sein wahres Gesicht, auch seinen Charakter, dass das immer auch harmonisch läuft. Und das war fast wie so ein Ehepaar. Er hat mich abgeholt und hat mich bestärkt und auch mich, sag mal, beruhigt und ich ihn. Und ich kann dir sagen, als wir von der Höhlentour zurückkamen, war ich mental und körperlich so fertig, dass ich kurz vorm Abbrechen war. Ich habe gedacht, gut, holst dir ein Ticket, irgendwie kommst schon in die Stadt und brichst hier ab. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich am nächsten Tag diese Leistung nochmal abbringen kann oder bringen kann. Aber wir sind dann zurück ins Basecamp. Ich habe mich früh schlafen gelegt und am nächsten Tag war es einfach großartig, neuer Start, dann mit Pferden. Und es war auch einer der schönsten Tage, weil wir auch endlich dicht wirklich Wildlife gesehen haben. Wir haben eine Grizzly-Mutter mit ihrem Jungen an einem gerissenen Hirsch gefilmt. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, sag mal, wenn die eigentlich zu uns kommen, die brauchen ja nur 10 Sekunden, was machen wir dann eigentlich? Die Kanadier waren mega angstfrei. Also das ist Wildnis pur. Und auch am Ende der Jagd die Erkenntnis, dass wir bei uns es sehr, sehr gut haben. Was die Wilddichte angeht, wie bequem wir auch jagen, ist es dann jagen oder ist es Beute machen? Also da oben ist ein Stück Wild, hart erkämpft, sehr hart.
Ja, ist ja auch was man generell bei der Bergjagd auch schon schnell merkt und kann ich mir schon vorstellen. Aber ich habe noch eine Frage, du hast mich schon die Grizzlies angesprochen, Pumas und so weiter. Wie ist das denn dann in so einer Höhle zu schlafen, wo du dann doch im Kopf die Gewissheit hast, wenn er jetzt hier vorbeikommt, dann kommt er vielleicht auch rein.
Ja, das war auch so. Also ich kann dir sagen, man kriegt ja, also ich bin halt auch so ein Typ, ich muss immer irgendwie sicher sein. Das macht was mit meinem Job zu tun haben. Ich mache mir immer die Gedanken, was kann passieren und wie bist du darauf vorbereitet. Das hat mir auch ein, zweimal schon wirklich den Hintern gerettet. Und da habe ich auch überlegt, was machst du? Wir haben in so einer Höhle geschlafen, so ein bisschen, das ging so 3 Meter tief rein und auf so Geröllfeld, da hatten sie dann Tannennadeln ausgelegt und darauf lagen wir mit diesen hochpreisigen Schlafsäcken, die aber wirklich gut waren. Und ich habe dann, als wir uns hingelegt haben, immer zum Höhleneingang geschaut. Im Hintergrund konntest du dann schön sehen, wie das die Nacht wurde und denkst so, wenn jetzt heute Nacht ein Grizzly hier kommt, hast du eine Chance. Wie kommst du hier raus? Da gab es doch einen zweiten Eingang. Und ich habe überlegt, schaffst du das auf dem Barfuß da wegzulaufen? Nimmt er den dicken Steffen zuerst oder nimmt er doch den knackigen Dreispross? Und was machst du da, ne? Und irgendwann hat mich halt die Müdigkeit dann wirklich überwältigt und dann ist einem halt auch irgendwann alles egal. Nachts habe ich tatsächlich was gehört. Da ist so ein Geröllabgang gewesen. Und das muss sicherlich ein großes Tier gewesen sein, was da lang gelaufen ist. Und genau neben dem Höheneingang war auch von Grizzlies frisch gebuddelt worden. Die suchen dann auch nach Mäusen und das waren keine 20 Meter neben dem Höhleingang. Es war also tatsächlich Grizzlygebiet. Und am nächsten Morgen sind wir dann verkatert, beide aufgewacht, gucken uns an, putzen Zähne und ich sehe dann, vor Steffen hatte er neben seinen Schlafsack oder eher neben meinem Schlafsack, hatte er den Proviant gelegt, das Essen. Oh. Und ich hatte vorher gelesen, in so einem Bärengebiet soll das Essen halt weit weg von den Schlafplätzen, damit man sich nicht in Gefahr bringt. Und Steffen hat das ganz cool genommen. Ich hatte dann nochmal ein kritisches Gespräch und wir haben es in der nächsten Nacht auch anders gemacht.
Kritisches Gespräch,
ja. Ja, aber so Bären, die sehen ja immer so süß aus. Aber ich war ja vor einigen Jahren auch in Kanada zum Angeln, aber am Skeena River. Und da haben wir auch wirklich äußerst viele Lachse gefangen und da zwischen Bären geangelt. Ne? Also man steht dann da so und 30 Meter von einem weg ist dann so ein Schwarzbär, der sich dann auch so ein paar Lachse da rausholt. Und da dachte ich auch, das ist doch ein Wahnsinn, dass du jetzt hier gerade stehst. Aber da sagten die Kanadier auch so, nee, also die Schwarzbären, die machen in der Regel eh nichts. Du darfst nur nicht da irgendwie dazwischen irgendwie so komisch kommen. Ansonsten ist das okay. Bei den Grizzlies muss man schon ein bisschen aufpassen. Also da haben sie schon Respekt vor. Aber ich würde sagen, gesunden Respekt vor. Wenn man da so miteinander lebt, dann kennt man sich irgendwann aus. Und dann weiß man, glaube ich, auch so das Verhalten von so einem Tier zu deuten. So, das können wir jetzt nicht, weil wir eben nicht so viel mit den Bären zu tun haben. Aber ja, das ist für die normal. Ne?
Also wenn er auf dich zurennt, dann schieß.
Ja, da gibt es ja zwei Sachen, die man machen soll, wenn der Bär auf einem zurennt. Ich habe halt immer, ihr kennt ja diesen Film Revenant, ne? Mhm. Wo der Grizzly da den angreift und das ist wie mit Rotkäppchen und der Wolf. Diese ganzen Gedanken hat man da im Kopf, aber klar, die Kanadier sagen auch, das kann man kalkulieren. Es sei denn, du bist irgendwie am Jagen, schießt was und willst dann später die Beute einsammeln, dann sei doch bewaffnet, weil da kann immer ein Bär sein und der wird das auch verteidigen. Aber grundsätzlich, ich glaube, die andere Gefahr ist es einmal die wilden Tiere und dann ist es aber dieser Berg. Dieses immer, geh vorsichtig, brich dir nicht den Knöchel, stürz hier nicht ab. Also wir hatten auch wirklich so Bereiche, wo man wunderbar sich herabstürzen kann. Und ich war auch nicht, bin auch nicht höhenfest. Es war immer wieder eine Überwindung, das da zu machen, aber war großartig. Ich habe da abgenommen. Man wächst einfach über sich hinaus auch und der Körper kann mehr als man denkt. Der Kopf ist ja meistens die Schranke.
Ja, ja, definitiv. Ist denn das Gewicht schon wieder drauf?
Ja, klar. ich hab fast 10 Kilo abgenommen da auf der Tour. Auch weil ich irgendwie durch die Höhe, durch die Bewegung einfach einen anderen Stoffwechsel scheinbar hatte. Ich habe wenig gegessen, viel getrunken und dann zu Hause, aber in gewohnter Umgebung natürlich wieder reingehauen und dann geht's ruckzuck.
Ja, Rufen, da können wir uns ja jetzt wirklich auf einige Filme freuen, unserer letzten beiden Podcast-Gäste. Kamerun mit Paul und Kanada mit Andreas. Da kommt einiges.
Oh, ja. Das könnte auch gegensätzlich ja fast gar nicht sein, ne?
Nee. Also
einmal die Wüste, wollte ich gerade sagen, oder der heiße Dschungel und dann die kalten Berge.
Boah. Also ich würde Kanada immer vorziehen, 100%.
Ja, ich glaube, ich auch.
Ja, also Kamerun wird mich, glaube ich, nicht sehen in meinem Leben.
Ja, ich hätte auch nicht die Sorge, dass ich in Kanada am Flughafen meinen Pass abgezockt bekomme.
Nee. Und ich wollte gerade sagen, also ich habe mir ja den Podcast auch angehört von Paul, schon echt eine harte Nummer. Auch da der Verlust des einen Jagdführers dort. Das ist in Kanada sicherlich so nicht möglich. Und was ich unfassbar fand, die wie jagdfreundlich alle Menschen dort waren. Von der Zollkontrolle, von der Abfertigung, auf dem Rückflug die Stewardess, alle haben gefragt, wo wart ihr jagen, wie war's und schade, dass ihr das und das nicht erlebt habt, aber eben mega jagdfreundlich, keiner Vorbehalte gehabt, war großartig.
Das sind eben Völker, die noch mit der Jagd verbunden sind und mit der Natur, ja, ne? Die gehen da eben so mit um, weil sie wissen, was es bedeutet.
Ja.
Und das ist eben der Unterschied zu vielen anderen, ja, oder den meisten anderen Ländern mittlerweile.
Absolut.
Ja, das haben wir in Österreich aber auch noch. Das merke ich immer wieder, wenn du da bist. Der Berufsjäger ist hoch angesehen, das ganze Dorf kennt ihn, alle sind ihm eigentlich wohlgesonnen und da ist das auch noch ein ganz anderes Standing.
Auf dem Land, ne? In den Städten sieht das dann auch schon wieder anders aus.
Ja, aber auf den Städten, ohne jetzt einen Abflug zu machen, ich glaube, klar, so als Revierpächter zum Beispiel in euren Regionen und jetzt bei mir, da kennt man sich schon und ich glaube, da gibt's auch keine Probleme, aber zum Beispiel Verwandtschaft von mir ist direkt in Hamburg und die Kindergärten, da ist meine Nichte zum Beispiel, die geht dann im Kindergarten, ja, die haben ja gar keine Möglichkeit, mal in so einem Park in den Wald zu gehen, auch Natur zu erleben. Also kriegst es auch nicht so mit. Du lebst ja gar nicht, wächst gar nicht so auf. Also dieses Fremde und dann vielleicht das Einschätzen von Sachen, die für uns total normal sind, dass man was isst, was man selber jagt, das muss man halt schon irgendwie gelernt haben, ne? Erfahren haben. Das ist eine Stadt schwieriger.
So ist es. Ja, tolle Reise und tolle Erfahrungen in jedem Fall. Jetzt hattest du eben noch gesagt, bei deinem Revier gab es ein Fauxpas.
Ja.
Das wollen wir natürlich den Zuhörern nicht vorenthalten, was damit los war.
Oh mein Gott, was war denn da los? Genau. Naja, es gibt ja schon so einen klitzekleinen Konflikt zwischen dem Waldjägern und den Feldjägern. Der Waldjäger, der Förster und andere, die dort quasi als Beauftragte jagen und in der Feldjacht. Und da gibt es ja schon unterschiedliche Ansprüche an ein Jagdkonzept. So ist das Schwarzwild problematisch in der Feldfrucht und das Reh eben nicht. Und umgekehrt ist es im Wald. Und da ist das Schwarzwild eher ein gern gesehener Gast.
Nützling, ne?
Ja. Genau. Im Umkehrschluss ist das Reh dann ein Schädling. Das finde ich immer schade, aber die denken auch nicht alle so, sondern man muss immer ein bisschen aufeinander zugehen. Wir haben da gemeinsame Ziele, auch was die ASP angeht. Und da sollte man keine Grenze ziehen zwischen Feld und Wald. Und umgekehrt natürlich auch, wenn es um Klimawandel geht, Schutz des Waldes, auch eine angepasste Jagd. Form im Feld. Aber nun saß ich da und habe dann erzählt, dass ich ja großer Sauenjäger bin und nachts dann viel jagen gehen werde und auch das Raubwild interessiert mich und Nutrias hat man eh zu viel dort, da müssen wir was machen. Und dann kam eine Frage aus dem auch der Jagdgenossenschaft von einem jungen Mann, ja, wie es denn mit dem Rehwild aussehen würde. Sag ich, ja, gibt bei uns keinen Abschussplan mehr und es ist eine Feldjagd und das Einzige, meine Frau ist gerne Rehe und ich auch. Also werden Rehe geschossen. So, das war aber der Förster. So, und was ich nicht wusste, weil es eben, Wald ist eine bestockte Grundfläche und ist von außen nicht immer gleich als Wald zu erkennen, aber es sind fast 60 Hektar dort auch Forstflächen, also Sukzessionsflächen angehender Wald und die im Eigentum auch der Stadt sind und die wollen natürlich auch jagdlich gepflegt werden und das wusste ich vorher nicht und deswegen habe ich dann aber das gleich aufgenommen, habe gefragt, welche Flächen das sind und werde mich auch mit dem zuständigen Förster, der Försterin dort treffen und wir werden die Flächen abgehen und gucken, wo denn wirklich auch es notwendig ist, mit der Flinte zu oder mit der Büchse zu hegen oder was man da noch machen kann. Also das okay. Das war ein kleiner Fauxpas, ich dachte nicht,
dass das war halb so wild. Ich dachte, da kommt jetzt noch was richtig.
Nein, es gibt richtig wilde Sachen gibt's bei Dreisprossen nicht.
Doch, das ist eine Lüge.
Dann erzähle ich sie nicht. Genau.
Ja, aber wild ist ja ein ganz gutes Stichwort für das, was wir ja letzte Woche erlebt haben. Über die Messe müssen wir natürlich auch noch mal eben sprechen.
Ja.
Wir waren wieder in Dortmund auf der Jagd und Hund, Halle 8, Horido Area, Hand und Demand stand und haben da wieder eine Woche volles Programm gemacht. Ich muss sagen, ich fand, das war so die entspannteste Messe in Dortmund, die ich die letzten Jahre hatte. Es war so alles richtig gut organisiert. Es gab keine Fauxpas und irgendwie ging das alles so seinen Weg und alles war schön. Oder wie habt ihr es empfunden?
Ich sehe es wie du, Tim. Es war wunderbar. Es war richtig toll, wie viele Leute kamen, mit uns gesprochen haben. Und natürlich wie immer Highlight, Kids wie Weltmeisterschaft, steht schon fast für mich über der Rückkehr des Jahres, weil das einfach so rührselig ist, wie diese ganzen kleinen Kinder da einen abliefern und man selber nur denkt, boah krass, ich bin echt stolz auf die. Dementsprechend finde ich, kann ich da auch für mich ein sehr positives Fazit ziehen. Ich war aber auch überrascht, dass am Donnerstag so viel los war. Also ich hätte am Donnerstag mit weniger Gästen gerechnet. Es war ja die Demo auch in Hannover und die war zum Glück auch gut besucht. Also irgendwie war ja gefühlt dann jeder Jäger am Donnerstag auf den Beinen.
Soll ich dir sagen, woran das lag, Rufen?
Hau raus.
Das lag an der Hunting Room Filmpremiere. Und vor allen Dingen aber an der anschließenden Show, du gewinnst hier nicht das Fernglas.
Ja. Da hast du Spaß gehabt, das hat man gesehen.
Ey, da habe ich so einen Spaß gehabt. Ich habe eine kleine Show entwickelt zusammen mit Leica und die haben wir dann genannt, du gewinnst hier nicht das Fernglas. Und dann war ich auf der Bühne sozusagen der Showmaster und habe Fragen gestellt. Im Publikum wurden Nummern verteilt, die Nummern wurden auf die Bühne gerufen. Da war dann so ein Buzzer, wie man das kennt von solchen Shows und dann musste eben geantwortet werden. Und wer es nicht wusste oder wenn beide Teilnehmer es nicht wussten, sind sie von der Bühne runter und dann kamen wieder neue. Und insgesamt gab's 12 Runden. Im Hintergrund lief dann auch so Spannungsmusik, wie man das kennt aus dem Fernsehen. Und dann habe ich wirklich, ich habe es lieben gelernt, diese Spannung so ganz fies aufzubauen, dass die Leute schon denken, jetzt sag's doch endlich, verdammte Axe, du zögerst es doch jetzt schon so lange hinaus und jetzt noch eine Werbeunterbrechung. Nee, das habe ich nicht gemacht, aber am Ende war es dann wirklich interessant. Es war Runde 11 und es waren 2 Leute auf der Bühne. Und dann kam eine Frage, die auch schon relativ schwer war und beide wussten es nicht. Dann sind beide runter von der Bühne und dann kamen 2 neue Kandidaten. Und der eine war so ein 40-jähriger Jäger und das andere war ein 13-jähriges Mädchen. Und dann standen die beide da vor dem Buzzer. Und die Frage war, wie nennt man einen einjährigen Rothirsch? So, die richtige Antwort wäre gewesen.
Soll ich mal zitieren, was der gute Herr gesagt hat? Kolbenhirsch?
Das ist das, was passiert, wenn man so Anfang Mai im Revier Hirsche freigibt, die so ein bisschen nur aufhaben. Ne? Da lag ja dann auch schon mal hier und da irgendwo so ein Kolbenhirsch. Da gibt's ja die wildesten Geschichten. Die richtige Antwort wäre natürlich gewesen.
Spießer.
Ja, Spießer oder Schmalspießer. Ja. Irgendwie sowas in die Richtung. So. Und er drückte halt, sagte Kolbenhirsch und in dem Moment, und das realisierte dieses Mädchen halt erst überhaupt nicht, hatte sie eben gewonnen, ohne ein einziges Wort gesagt zu haben bei dieser Show. Und das hat unter wirklich tosendem Applaus des Publikums, weil die es eben auch einfach komplett witzig fanden und es dem jungen Mädchen natürlich auch absolut gegönnt haben. Ich meine, so ein Leica-Fernglas im Wert von 3.000 Euro kann man sich mal mitnehmen. Und danach passierte dann das komplett Verrückteste überhaupt. Wir hatten ja die Revierrunde auf der Jagd auf Hund. Also ja. Es gab so Karten, die konnte man abstempeln lassen bei Partnern von uns. Und dann wurde jeden Tag dann ausgelost. Tolle Gewinne von eben unserem Partner. In jedem Fall stehe ich dann mit unserer lieben Tammy auf der Bühne und die hatte mich gebeten, die Losfedern an dem Tag zu machen, weil ich ja eh schon auf der Bühne stand. Und dann fummelte ich dich da in diesem Kiste rum, wo die ganzen Karten drin sind, zieh die Karte und ja, dreimal dürft ihr raten, das Mädel hat auch noch die Revierrunde an dem Tag gewonnen. Also so viel Glück ist wirklich unverschämt. Die hätte wirklich an dem Tag noch Lotto spielen sollen. Unfassbar witzig, aber ja, das war auf jeden Fall der Donnerstag auf der Messe, auch ein sehr amüsanter Tag. Und was wir ja auch nicht vergessen dürfen, was ich auch wirklich richtig schön fand und das hat mir auch richtig Spaß gemacht zu moderieren am Donnerstag, waren die Kochshows von, beziehungsweise die Koch- und Weinshows von Christian Bergenthal und Matthias Baltes von der Wilden A. Das fand ich sehr gut und wurde bei den Zuschauern auch extrem gut angenommen, fand ich.
Ich habe den Burger auch gut angenommen, ja.
Du hast den Burger gut angenommen. Der dich angenommen, Robin, der hat dich angenommen.
Ich konnte gar nicht anders.
Aber was ich da auch gut war, auch die Weiterentwicklung. Also Tim, ich gebe dir recht, das ist einfach mega organisiert, immer auch von der Messe, auch tolle Möglichkeit für uns da zu präsentieren. Es sind viele Leute, die uns treffen, aber man entwickelt sich ja weiter. Und bei der Kochshow zum Beispiel, dieses Filmen und dann übertragen auf die große Leinwand, dass alle Zuschauer das auch sehen können, was da passiert. Das fand ich übrigens auch gut und ist, glaube ich, auch gut angekommen.
Sah alles so ein bisschen professioneller aus, ne? Also war einfach nochmal eine Weiterentwicklung zu den letzten Jahren. Und da ist die Organisation eben auch das A und O, ne? Sonst geht's nicht. Da sind so viele Leute, da sind so viele Sachen, die so Hand in Hand gehen müssen. Wir haben ja auch eine unfassbare Taktung. Ne? Es ist ja nicht so, dass man da immer stundenlang zwischen allem Zeit hat, sondern es geht ja Schlag auf Schlag und da muss eben alles passen, sonst verzögert sich alles. Und das darf nicht passieren und das ist auch nicht passiert, muss man sagen.
Ja, und vor allen Dingen auch schönes Programm, ne? Also ganz abwechslungsreich, auch vom Gear-Tester da auf dem Stand. Also sah alles richtig gut aus, war ja auch immer voll. Ab Dienstag war der Stand immer sehr, sehr gut gefüllt. nicht schlecht.
Wie fandst du denn unsere Standparty dieses Jahr, Rowen?
Kontrolliert.
Kontrolliert.
Nee, also zum großen Enttäuschen von einigen Leuten hatten wir kein Freibier. Aber ich fand, das war eine sehr gute Idee.
Könnte aber auch daran liegen, dass es die Hunter Brothers Corn Mission nicht mehr gab. Würde ich sagen. Ich glaube, es lag weniger am Bier. Und dass es kein Freibier mehr gibt, liegt gar nicht daran, dass wir gesagt haben, die Leute sollen kein Bier mehr trinken, sondern es lag daran, dass manche wirklich so grandios unverschämt waren und sich so Kästen genommen haben, die wir rausgenommen, die wir ausgegeben haben und die dann einfach mit nach Hause getragen haben. Und das ist ja jetzt nicht Sinn der Sache. Von daher, wir haben gesagt, okay, keinen harten Alkohol mehr, weil wir jetzt nicht wollen, dass die Leute sich da komplett aus dem Leben schießen. Das muss wirklich nicht sein. Aber dann so Bierkästen mit nach Hause nehmen, die man teilen könnte mit Jagdfreunden auf der Messe, das finden wir nicht gut. Deswegen gab es das nicht mehr, aber hat der ganzen Sache auch, glaube ich, überhaupt gar keinen Abbruch getan. Also wie du eben schon gesagt hast, es war genauso voll wie immer. Die Stimmung war insgesamt, ja, ich würde so sagen, fast schon besser, eben einfach nicht besser, aber angenehmer. Ne?
Ja, und ich glaube, es war auch hier für unsere Jungs von der Wilden A, nicht nur Jungs, sondern auch die Mädels natürlich, war das auch viel angenehmer. Matthias hat mir am Sonntag erzählt, dass es viel leichter zu handeln war, alle Leute zu bewirten an dem Abend, als wirklich wie Verrückte die Kästen rauszuschmeißen, sag ich mal. Da kamen sie ja gar nicht hinterher das letzte Mal. Und da hatten ja Leute, wie du gesagt hast, sich nicht nur einen Kasten genommen, sondern auf mehrere Kästen draufgesetzt, so wie eine Huhn auf ihre Küken, auf die Eier. Und ist ja nicht so eine Sache, wie du sagst. Und ja.
Manche saßen auch auf der Cola-Korn-Mischung, glaube ich. Aber die aber ich war ja im Diesjahr, war ich ja nicht dabei, war ja da quasi, hab was fürs Niederwild gemacht und hab Füchse gejagt an dem Abend. Habe aber ab und zu rüber gelinst und mal die Stories angeschaut und es sah wieder gut aus. Und es ist auch großartig, dass man so viele Menschen abends da auf den Stand zieht und auch übergreifend von allen Marken, Standbetreibern und so weiter und man eine schöne Zeit hat. In den anstrengenden Tagen muss das, denke ich, auch mal sein.
Ja, das ist, also das finde ich auch wirklich schön, dass aus der Branche halt im Grunde irgendwie alle da sind, ne? Also es gab ja in den letzten 5, 6 Jahren gab es ja hier und da mal Menschen, die meinen, Hand on Demand, weiß ich nicht. Und mittlerweile haben wir die Präsidenten und Präsidentinnen von Yachtverbänden bei uns auf dem Stand, alle möglichen Redakteure, Ehrenamtliche, wer auch immer. Also irgendwie haben ja mittlerweile, würde ich sagen, fast alle irgendwie verstanden, dass wir alle für die Jagd sind und nicht dagegen. Auch wenn wir nicht in Hannover sein konnten jetzt, aber wir haben ja auf der Messe dieses Video zusammen gemacht. Andreas, nochmal danke, dass du das so in die Hand genommen hast. Also wir arbeiten ja alle zusammen für die Jagd und ich glaube, das hat jetzt auch jeder verstanden und von daher sind die Leute auch gerne bei uns. Man versteht sich im Grunde mit jedem gut und ja, das war einfach ein gelungener Messeabend wieder. Das ist ja immer unser Abschluss und es war ein schöner.
Und da muss man auch hier, diese Video, was du angesprochen hast, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 80.000 erreichte Personen. Das bringt auch ein Stück weit. Wir konnten ja uns nicht zerreißen. Das war ein bisschen so eine Dilemmasituation. Ich habe mich sehr gefreut, dass über 20.000 Menschen in Hannover waren. Das ist deutlich mehr als in Düsseldorf. Es haben viele da Flagge gezeigt. Das zu ändernde Jagdgesetz, was ja erst vor 2,5 Jahren geändert worden ist, hat ja eklatante Sachen drin, die für alle uns Nachteile bedeuten würden. Also es geht ums Eigentumsrecht der Jagd und so weiter. Da sind schon Punkte drin gewesen. Ich freue mich, dass da so viele vor Ort erschienen sind und viele das auch von außen mitgetragen haben. Fand ich gut.
Ich habe das Gefühl, allgemein die Jagd oder die Jäger und Jägerinnen rücken einfach viel, viel mehr zusammen, weil sie es jetzt einfach seit ein paar Jahren verstanden haben und weil Social Media insbesondere da einfach Möglichkeiten gibt, Verständnis zu schaffen, nicht nur innerhalb der Jägerschaft, sondern natürlich auch nach außen. Und ich glaube, wir sind da alle auf einem richtig guten Weg. Also die Leute, die das alles so schwarz gemalt haben vor ein paar Jahren, die lagen definitiv falsch. Es ist nicht so, es hilft und es schadet nicht.
Zusammen, Tim. Wir sind jetzt, ich glaube, die neue Zahl sind 460.000 Jägerinnen und Jäger. Und ein Anstieg in den letzten Jahren, es hat nicht nur was mit Social Media zu tun, sondern dass wir insgesamt es schaffen, in der Bevölkerung diese Naturliebe anzusprechen und zu sagen, ja, Mensch, Jagd, damit kann ich genau das bedienen, was ich gerne mache. Das läuft alle zusammen und die Gemeinschaft, das ist ja das, was uns hilft und was uns dann auch Dinge zeigen lässt und auch durchsetzen lässt. Und 500.000 Menschen ist es schon nicht wenig. Kann aber mehr werden, finde ich. Müssen noch mehr sein. Und diese Allianz, die wir mittlerweile haben mit anderen Landnutzern, das sind die Landwirte, das sind die Viehhalter, das sind die Angler, das sind die Schäfer, das sind die Imker und so weiter. Und wenn wir uns alle zusammen aufstellen, dann kann man, und das ich bin immer, versuche mal sehr unpolitisch zu sein, aber das ist doch jedem verständlich, dass wir ganz andere Probleme haben in Deutschland derzeit, als ein bereits gutes Jagdgesetz schon wieder zu überarbeiten.
Ganz genau so ist es. Kann man so unterschreiben, oder Rufen?
Ja, und ich denke damit, ich habe zu Dortmund nichts mehr zu sagen. Freue mich jetzt auf jeden Fall auf Salzburg. Das geht nämlich jetzt auch sehr schnell. Ich bin sehr gespannt, was du, Tim, mit Tammy für uns auf Lager habt. Denn ich habe noch gar keinen Eindruck davon, wie es bei uns aussieht, was wir für ein Programm haben.
Ja, die Messe in Salzburg ist ja vom 20. Februar bis zum 23. Februar. Und auch da gibt es jeden Tag verschiedene Filmpremieren, Vorträge der Hunter Brothers, Weizenschweine, Blattjagd. Ihr kennt es, aber es ist immer wieder aufs Neue interessant. Und das finde ich auch wirklich, also Respekt an Gerold, wie der jedes Mal wieder mit diesem Enthusiasmus da steht und das den Leuten erzählt. Ne? Also da hat der ja richtig Freude dran scheinbar. Finde ich richtig klasse. Also das gibt's auf jeden Fall wieder, aber auch noch viele andere Vorträge. Dann haben wir am Freitag unser Get-Together auf dem Stand. Da können wir dann auch ein bisschen länger auf der Messe bleiben. Das war letztes Jahr ein rauschendes Fest, kann ich euch sagen. Kommt da gerne vorbei. Das ist unser kleiner Freitag, wie es der Messe Samstag in Dortmund ist, aber sehr viel entspannter, muss man sagen. Die Messe in Salzburg ist ja deutlich kleiner als die in Dortmund. Und die Wilde A ist natürlich auch wieder mit dabei. Ne? Also für Verköstigung, insbesondere was Getränke angeht, ist absolut gesorgt. Also ich bin jetzt auch gespannt auf die Outfits, die ihr alle so mit am Start habt. Also ich weiß nicht, ob ich meine noch mal ein bisschen upgrade. Mal gucken, ob ich da noch Zeit für finde.
Ich hoffe bloß, dass Matthias und Julia von Wilde A meinen so geliebten Rotwein mitbringen. Das ist die Leitbache. Weil sie haben mir letztes Mal erzählt in Dortmund, dass die Österreicher doch eher Weißwein trinken. Also ein paar Flaschen bitte einpacken.
Letztes Jahr war das für uns ja eine komplette Wundertüte, ne? Was dann in Österreich so passiert. Also ob die Leute uns da überhaupt kennen, ob die uns mögen oder nicht. Ne? Besonders nach den ganzen Skandalen, die Ruven da fabriziert hat.
Ja. Hast du eigentlich Einreiseverbot in Österreich?
Inoffiziell. Ich weiß nicht. Aber man muss ja sagen, wir wurden da mehr als herzlich empfangen. Wir waren auch echt, also super viele Leute kannten uns. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Es war auch da jeden Tag ziemlich voll bei uns am Stand. Aber ich glaube, dieses Jahr wird die Messe noch mal schöner, denn wir haben jetzt ja interne Unterstützung direkt aus Österreich von Patricius, Martin und Christoph, unsere neuen österreichischen Publisher. Vollwild, beziehungsweise Wildfilm heißen sie bei uns auf Hand on Demand. Die waren ja letztes Jahr schon äußerst amüsant auf der Messe, besonders der Martin. Das war sehr interessant. Ja, die werden auch die ganze Zeit bei uns am Stand sein. Und da wird sich wahrscheinlich noch der ein oder andere Österreicher mehr trauen, bei uns mal auf dem Stand vorbeizuschauen.
Neben Patrick haben wir dann ja schon auch einen guten Anteil Österreich im Sack. Fehlen eigentlich nur die Schweizer, ne? Die Schweizer.
Dann brauchen wir wirklich Untertitel.
Ja. die können das auch.
Naja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Messe in Österreich. Ich freue mich besonders, dahin zu kommen, weil dann kriege ich meinen Serbienhirsch.
Ei.
Ja,
ei.
Mein Freund, der Seppi, der wohnt direkt neben der Messe glücklicherweise. Das haben wir letztes Jahr auch schon so gemacht, dass ich da die Hirsche dann abgeholt habe. Letztes Jahr war es richtig wild, weil es waren irgendwie so 8 Hirsche oder sowas und die muss man erstmal in den Kofferraum kriegen. Da war kein Platz mehr, alles nur voller Hirsche, aber irgendwie auch ein schönes Bild.
Ich weiß noch, da können wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Rufen und ich waren ja in Frankreich, da zur Drückjagd und dann hat er mir die Folge gezeigt mit Jens Hirsch. Und ich hatte Pipi in den Augen, ne? Also wer den noch nicht gesehen hat, aber ich war nicht dabei. Ich habe nur geguckt, den Film geguckt. Und es ist halt nochmal was ganz anderes, das im Film zu transportieren. Und man hat einfach gemerkt, das ist eine ganz besondere Jagd gewesen, auch für euch beide, für alle anderen auch natürlich, aber für Jens insbesondere. Und ja. Ein großartiger Film und tolle Jagd. Rufen hast du toll zusammengeschnitten, aber eben, wenn da kein guter Content davor ist, dann wird das Schneiden auch schwierig. Das war einfach großartig zuzugucken. Sehr emotional.
Danke an dieser Stelle.
Und das ist doch die perfekte Überleitung zu den Top 3 Filmen des Monats.
Die Top 3 Filme des Monats.
Die Top 3 Filme des Monats. Und da kommen wir zu einer tollen Geschichte. Ich würde mir heute mal aussuchen, den Platz 2 zu nominieren.
Okay.
Tim, was sagst du? Was ist deine Platz 3?
Platz 3 ist für mich von den eben genannten österreichischen Publishern von Wildfilm Austria. Und zwar war der Martin, mein einziger Freund, Zwischen Schnee und Fels, Jagd auf Wintergams in den Alpen Tirols. Ein wirklich herausragender Film über die Bergjagd und das auch noch im Schnee.
Und so ging es weiter, Meter für Meter nach oben. Immer ausschauend nach passendem Gamswild.
Ach, die sind da unterwegs und sehen wirklich so viele Gämse, aber wie es eben in den Bergen so ist, du kannst nicht jede Gams schießen, die du willst, denn sonst muss wieder der Heli kommen. Und das ist in Österreich nicht gern gesehen und dementsprechend muss man einfach aufpassen, wo sie dann fällt und ob man sie dann auch bergen kann und ob das Licht noch reicht und so weiter und so fort. Und in diesem Film wird aber alles richtig gemacht. Es wird eine gute Gams gefunden und Publisher Martin kommt zu Schuss. Absolut sehenswerter Film für wirklich alle, die die Bergjagd lieben und auch für die, die sie vielleicht noch gar nicht kennen. Denn spätestens dann denkt man, ich muss auf den Berg.
Herrlich, oder?
Ja, wunderbar. Man hat Lust auf mehr.
Ja, absolut. Die Jungs von Wildfilm Austria, die machen das ja noch nicht so ewig lange und trotzdem, finde ich, haben sie schon wirklich eine sehr gute Qualität in den Filmen und ich bin mir aber sicher, das werden die noch viel, viel weiter steigern. So, Andreas, jetzt unser Gast. Du hast dir gewünscht, Platz 2 auszusuchen. Den Wunsch können wir natürlich auch nicht abschlagen.
Ja, was ist dein Platz 2? Ist auch eine große Freude. Silber geht an Paul und Gerold Reimann für den Film Weizenschweine C.0. Unfassbare 10 Jahre jagen sie schon auf die Sauen im Weizen. Der Titel lautet immer Weizenschweine, glaube ich, haben sich auch sichern lassen.
Ist geschützt.
Und ist geschützt. Aber die Jagdform, glaube ich, findet viele Anhänger. Was ich super finde, sie haben irgendwann, ich glaube, im zweiten oder dritten Teil angefangen zu erklären, was sie da tun. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Jagd. Paul und Gerhard jagen hervorragend und erklären aber hier, wie das funktioniert, geben Einblick in die Taktik und zeigen auch noch fantastische Bilder. Morgens, abends mit den Sauen, eines der spannendsten Wildarten. Und deswegen mein Platz 2.
Herzlich willkommen, liebe Hand-on-Demand-Abonnenten, zum 10. Teil Weizenschweine. Das bedeutet, wir Hunter Brothers drehen seit 10 Jahren Jagdfilme und Weizenschweine war von Anfang an ein fester Bestandteil im Jagdjahr. Und obwohl wir es jedes Jahr darauf angelegt haben, ist es uns erst jetzt gelungen, einen starken Keiler bei Tageslicht im Weizen zu erlegen. Außerdem gab es eine weitere Neuheit, denn wir haben den Großteil dieses Films nicht wie üblich in Nordostdeutschland gedreht, sondern in Niedersachsen, direkt am Harz. Und wir mussten feststellen, verdammte Axt, da hinten gibt's richtig viele Schweine.
Und übrigens, nicht nur der Film ist spannend, sondern Paul und Gerold halten ja auch auf den Messen immer diesen Weizenschweine-Vortrag. Und allein das ist ja auch ein Grund, um zu unseren Messen zu kommen, denn die sind noch viel informativer. Aber was mich interessieren würde, Andreas, am Ende des Films erzählt, glaube ich, Gerold, er wird so ein bisschen nostalgisch, würde ich fast schon sagen, fasst so diese 10 Jahre Weizenjagd zusammen und sagt, ob es jetzt damit gewesen ist, ob es noch weitergeht. Was meinst du? War das der letzte Weizenschweine-Film oder erwarten wir noch mehr davon?
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Format, was ja immer noch so auch viele Zuschauer zieht, dass sie das aufgeben werden. Und was noch viel wichtiger ist, sie lieben die Jagd im Weizen. Insbesondere Paul, Gerold auch. Und ich finde halt das Format auch super spannend, weil sie da auch oft noch zusammenjagen. Einer filmt, einer jagt. Und das ist im Garant für viel Interesse bei den Followern, bei den Abonnenten. Und ich würde es mir wünschen, dass es weitergeht. Ich glaube auch, dass es weitergeht.
Ich habe ja mit Gerold auf der Messe nach der Premiere dann mal drüber gesprochen. Und tatsächlich hatten die beiden sich vorgenommen, irgendwann mal vor Jahren, dass sie gesagt haben, beim 10. Weizenschweine-Film ist Schluss. Also das haben die so miteinander vereinbart, dass sie gesagt haben, dann reicht's, dann ist es vorbei. Und Gerold sagt ja auch in dem Film, ja, spätestens, das ist ja total niedlich irgendwie, was er da am Ende so erzählt, spätestens nach Haus des Geldes weiß man ja, dass man irgendwann besser aufhören sollte. Aber auf der anderen Seite gibt's ja noch die Simpsons. Das ging sehr, also was er da erzählt, du denkst so, hey, wie kommt er denn jetzt da drauf? Also unfassbar, aber total witzig. Aber ich glaube auch, Andreas, die können es nicht lassen. Das werden sie nicht lassen können. Vielleicht fällt ihnen ja irgendwie jetzt noch ein neuer spektakulärer Name dafür ein oder vielleicht machen sie irgendwas anders. Das könnte ich mir vorstellen, dass sie es vielleicht ein bisschen anders machen mal. Mit Pfeil und Bogen auf Weizenschweine, vielleicht geht das auch
irgendwo. In Frankreich geht das ja. Also das ist sowieso, das ist auch eine spannende Jagdart. Das fehlt bei uns ja komplett noch auf der Jagdform. Ich hätte auch große Lust drauf mal mit dem Bogen zu jagen. Aber dafür muss man eine Prüfung machen und so weiter. Aber weißt du, 10 Jahre ist ja noch keine Leistung. 20.0, dann so. Können die beiden zurückgucken. Oder 25.0, dann sind sie auch grau langsam im Gesicht und faltiger, so wie ich vielleicht. Und dann können sie zurückgucken und sagen, das reicht jetzt.
Also ich finde, die müssen mindestens so lange machen wie die Flippers. Das Lied singen die auch so gerne. Haben sie immer umgedichtet, ne?
Ja, gibt's dann noch einen neuen Song auch.
10 Jahre Jagd mit den Reimanns.
Genau.
Genau. Das ist einfach herrlich. Ja, geiler Film wieder, muss man einfach so sagen, wie es ist. Rufen, der heilige und einzige Platz 1. Willst du dich selber loben?
Der Platz 1 geht, glaube ich, an die Filmserie, die noch nicht so schnell hoffentlich aufhört wie Weizenschweine möglicherweise, nämlich die Drückjagd des Jahres. Und auch das natürlich nur durch die Hunter Brothers möglich. Unser alljährliches Get-Together, wo wir alle als Hand-on-Demand-Familie zusammenkommen. Wir haben es ja im Intro so schön gesagt, egal wie verschieden wir sind, die Jagd vereint uns immer wieder. Das ist ja das, was uns auch als Hand-on-Demand ausmacht. Und das spürt man an diesen Tagen auch.
Ja, die Drückjagd des Jahres steht an. Wir sind hochmotiviert. Wir sind voller Stimmung. Ich glaube, es wird eine gute Jagd. Ich werde immer gefragt, wie viel schießt ihr? Das kann ich nicht voraussagen. Aber ich denke, gehegt haben wir genug.
Ich wünsche mir, dass alle heil bleiben. Menschen, Hunde. Ich habe besonderen Dank immer an die Hundeführer, die ganz maßgeblich für unsere Strecke mitverantwortlich sind. Und natürlich für die ganzen Treiber, die das schon die meisten Jahre machen. Und die werden einiges tun, dass unsere Strecke gut gefüllt ist.
Und ich glaube, dass es noch nie so reibungslos und gut lief wie in diesem Jahr. Das macht sich nicht nur an der Strecke bemerkbar, sondern auch am Film.
Erfolgreich, weitgerecht und nachhaltig jagen. Das ist die Drückjagd des Jahres.
Ja, ist wieder gut geworden. Aber ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber es wird echt riesig jetzt. Ne? Wie viele Kameraleute und das begleitet haben, finde ich auch im Schnitt, denke ich, unfassbar schwer.
Habe ich gemerkt,
ja. War schwer, aber dadurch natürlich auch so facettenreich und so detailverliebt kann man eigentlich, oder habe ich noch nie eine Drückjagd gesehen.
Wir verstehen keinen Spaß mehr, wir wollen wirklich richtig vernünftig jagen.
So verschieden wir auch sind, die Jagd bringt uns immer wieder zusammen.
Ich hab so Jagdfieber, wo ich gar nicht geschossen hab.
Erfolgreich, weitgerecht und nachhaltig jagen.
Das ist die schönste Strecke unseres Lebens.
Das ist die Drückjagd des Jahres.
Es hört gar nicht auf. Links, rechts, vorne, hinten, überall sauen.
Aber man muss auch sagen, ich finde, auf der Jagd selber ist dieses Kamerathema viel einfacher geworden als vor einigen Jahren noch. Also das ist ja gar nichts Besonderes mehr. Jeder weiß genau, was er zu tun hat. Das nimmt kaum Platz weg oder Zeit weg. Das geht einem einfach viel besser von der Hand als noch vor einigen Jahren. Und ich glaube, keiner auf dieser Jagd hat in irgendeiner Art und Weise das Gefühl, dass da irgendwie eine Kamera stört oder so, oh, da sind so viele mit Kamera oder so. Also das merkt man gar nicht mehr, ne?
Ja, ist ja auch schon ab und zu mal so Kritikpunkt gewesen, den man vor allem auf YouTube in den Trailern gelesen hat, so Inszenierung hin und her. Aber das ist ja für uns auch was völlig Normales. Das ist für uns überhaupt nichts Besonderes, wenn eine Kamera dabei ist und es sind einfach nur viele in der Kamera. Du hast es gerade selbst angesprochen. Es ist mittlerweile so ein eingespieltes System bei uns, dass ich auch, obwohl ja der Umfang viel, viel größer geworden ist, es auch für mich vielleicht von der Hand geht. Und ich habe auch mit zum Beispiel Alex gesprochen, vor ein paar Tagen nach der Premiere auf der Messe. Der hat auch nochmal gesagt, also von Copter Pro, der Alex, er hat sich bedankt und gesagt, macht Spaß, mit Profis zu arbeiten. Und das war für mich dieses Jahr auch so. Alle Aufgaben waren perfekt verteilt. Ich hatte auf der Jagd schon so das Gefühl, so irgendwie zwischendurch, das kann es doch gar nicht jetzt gewesen sein. Irgendwie, warum ist das so entspannt gerade so?
Gar kein Stress heute.
Alles ist perfekt verteilt. Ne? Man ist nicht mehr für zu viel verantwortlich. Alle arbeiten so wie ein Uhrwerk, was so Zahn für Zahn ineinander greift. Und dann kann man eben auch so ein riesengroßes Projekt in so kurzer Zeit von Dreh im Dezember bis Ausstrahlung zur Messe auch realisieren.
Und auch fantastische Strecke, vernünftige Strecke. Die Yachtherren waren zufrieden, wir waren zufrieden. Also rundum eine gute Sache, ne? Also
eine Frage habe ich noch, Andreas. Und zwar, hast du die Szene am ersten Jagdtag gesehen, wo du wirklich verdammt gemein ausgetrickst wirst?
Ihr habt es zumindest so dargestellt. Ich fand es total normal. Ich habe auch eine Nachricht bekommen, ja, Drückjagd ist nicht so dein Ding, oder?
Wie gemein, ey.
Und dann sage ich, wie kommst du darauf? Und dann, ja, weil du das so gelassen siehst und so. Ich sage, ja, Mensch, ich bin fast 50 Jahre alt. Ich bin, mein Beutetrieb ist ein anderer. Und das merkt man auch. Das ist schon unterschiedlich, zu sehen, wie jeder da rangeht. Ich bin tatsächlich immer ein bisschen aufgeregt, weil man ja auf die Sekunde funktionieren muss. Aber für mich ist es auch total normal, wenn mal eine Sache nicht klappt, dass das eben auch manchmal Glück ist. Und in der einen Szene kommt ja ein Schmalreh mit Bock und der Bock sieht mich vorher, aber ich habe vorher, das habt ihr nicht reingeschnitten, zum Kameramann oder danach zum Kameramann gesagt, Rehwild kommt immer wieder. Und das kam sie auch danach. Ja. Insofern war es eine gute Sache und man will sich, und das bei allem, was wir da machen mit Kamera und so, ist es eine Drückjagd. Und der Jagdherr veranstaltet das, um eine saubere und auch gute Strecke zu bekommen, um seinen Abschlussplan zu erfüllen. Und wenn man da als Schütze eine saubere Arbeit, keinen Fehlabschuss, keine Nachsuche produziert, dann bin ich persönlich happy damit. Und dann ist egal, ob es ein Stück ist oder 4 oder 5 oder 11.
Ja, 100%. Also ich wollte es eigentlich auf eine andere Szene ansprechen,
nämlich
dieses Dammkalb, was da durch die,
über die Schneise... Oder hast du es immer noch nicht gesehen, Andreas?
Ich habe es ja nur im Augenwinkel gesehen, habe gedacht, und sagt denn zu Benedikt, der Kameramann war an dem Tag, war das eine Hase? Nee, das war ein Dammkalb. Ich sag, das war so winzig. Das hat einer von den Neidhardt-Brüdern hat's dann strecken können auf dem Nachbarsitz. Das war so schnell und so klein, flog da drüber. Da war ich wahrscheinlich von Reflexen wirklich schon 50. Also, ich hab's nicht hingekriegt.
Ja, aber ich glaube, so eine Szene, das merkt man ja auch erst nur dadurch, dass eine Kamera da ist.
Ja.
Also, glaub mir, wie Pfleger da draußen sind, die gar nicht wissen, was sie alles schon verpasst haben. Und wenn sie es wüssten,
würden
ganz viele graue Haare wachsen.
Es sieht in dem Moment dann einfach komplett blöd aus, ne? Weil Andreas guckst ja die ganze Zeit nach vorne auf diesem Stand.
Ja,
also richtig konzentriert. Und dann drehst du dich einmal so nach rechts um, guckst mal kurz nach unten, so für 3 Sekunden. Und genau in dem Moment, zack, ist es drüber.
Also
so
gemein.
Du hättest sowieso keine Chance gehabt, muss man sagen.
Nein, an der Stelle. Vor allen Dingen, das ist ja nicht das erste Stück von hinten gewesen. Das ist im Film nicht reingekommen, aber links und rechts haben die uns dauernd flankiert, aber ich konnte nach links nicht schießen, weil dann der Gefahrenbereich zum Nachbarn war. Und da stand scheibenbreit ein ganzes Dammwildrudel einmal rum und dann nochmal geguckt, weil da war auch keine Markierung. Dann habe ich nochmal Gerhard angerufen, ich sage, ist das denn wirklich hier so? Weil ich wollte auch kein Risiko eingehen und also die besten Chancen, die kamen von der Seite.
Ich habe vor ein paar Tagen bei Instagram so einen Clip gesehen, da ist aus Amerika auf jeden Fall. Da steht so ein Pärchen wie auf so einer Schneise und der Kerl hat so ein Gewehr über dem Rücken und macht der Frau einen Heiratsantrag. Und sie sagt auch ja und die umarmen sich und freuen sich und im Hintergrund siehst du schon, dass da so ein Weißwedelhirsch auf die Schneise zieht. So, und die freuen sich gerade, umarmen sich und so, und dann sieht der Typ irgendwie aus dem Augenwinkel diesen Hirsch da stehen, geht so einen Schritt zurück, holt sich die Knarre von seinem Rücken und schießt den Hirsch, der geht im Knall runter und die zwei fallen sich wieder in die Arme. Also das wäre auch so ein Heiratsantrag nach meinem Geschmack. Das ist auch geil. Und da hätte auch jeder gesagt, ne, wenn er das jetzt nicht gesehen hätte, er gesagt, ach, guck mal, wie blöd ist er denn, guckt ihr lieber der Frau hinterher, als den Hirsch zu jagen.
Guck mal, und Reisprost hätte wahrscheinlich kurz die Kamera hochgeholt oder sich das mit seiner Frau angeguckt und hat gesagt, was ist das für ein Zeichen? Das kann nur gut gehen, unsere Ehe. Ja, natürlich, Romantik pur, Romantik pur, sag ich nur.
Aber du hast auch noch was ganz anderes Wichtiges gesagt, und zwar, dass das nicht so verbissen gesehen werden sollte, und kann ich dir nur zustimmen. Also schreiben mir auch manchmal Leute, das ist ja gar nicht die Drückjagd des Jahres, da gibt's ja viel bessere von der Strecke und so, und ich denke mir, ja, ist ja nicht die Intention, dass wir hier die geilste Strecke abrocken, sondern dass wir eine saubere Jagd vorbildlich zeigen. Und ich hatte genauso eine Situation am zweiten Jagdtag, wo eine Sau kam. Da hatte ich eine Lücke, wo ich aber selber so gemerkt habe, könnte ich jetzt schießen, aber ich fühle mich nicht 100% wohl, spekuliere auf eine bessere Gelegenheit, nicht gekriegt, Sau weg. Ja, meine Kamerafrau hier, Lina, sagte in dem Moment auch so, ja, war es nicht geschossen, hin und her, hat ein bisschen geschimpft. Und ich so, ja, ist halt so. Ja, ich hab mit 3 Sauen geschossen, was, jetzt ist die halt weg so, ne? Und ich glaube, da müssen wir auch alle ein bisschen gelassener werden manchmal. So.
Dazu, die Urdatei, die habe ich mir mit meiner Frau angeguckt. Und die war im zweiten Jagdtag dabei und ich habe sie vorher, ich sag, Schatz, du musst leise sein, wir flüstern, nicht viel bewegen. Und dann haben wir uns eure Filmaufnahme angeguckt und die sah die ganze Zeit am Sappeln und Lina schimpft mit dir und Antje guckt mich an und sagt, hä? Ich denke, man muss da leise sein. Die haben ja auch was bekommen. Also das war auch so ein funny Moment. Also nächstes Jahr weiß Antje, dass sie auch laut sein kann und man kriegt trotzdem was. Das ist einfach auch eine schöne Art, zusammen zu jagen, als Paar, finde ich auch. Ja. Also das ist halt auch besonders für uns. Die ganze Rahmenbedingung ist einfach schön. Macht auch weniger Druck, wenn man mit seinem Partner da jagt, finde ich. Ja. Außer jetzt bei Lina und Ruven. Die macht euch schon Druck.
Also Lina hat gesagt, sie ist wie der Fuchs im Malerstall, hat sie unter Adrenalin gesagt.
Schatz, was ist los?
Okay. Jeez. Ja, schön. Aber, ja.
So ein Making-of wäre auch mal schön, ne? Von der Drückjagd, von so Sprüchen, die hier und da so dann vor der Kamera fallen, die dann nicht in den Film kommen, aus Gründen.
Vielleicht muss ich noch diesen kleinen Schnipsel reinschneiden, was da passiert ist an dieser einen Sau, wo ich draufgeschossen habe.
Das war so herrlich einfach.
Ja, also, das war mein Highlight.
Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Andreas, die Szene, als diese kranke Sau kam, von Marius angeflickte Sau, die ich dann direkt vorm Sitz aufs Blatt geschossen habe. Und ich sah das auch schon sofort und sah, wie der Rauch aus der Kammer kam. Und ja, die war halt Adrenalin geladen, ist halt noch gegangen, so 50 Meter. Ne? Und Lina konnte das nicht sehen, weil sie halt genau hinter mir stand, im Moment des Abschusses, und sieht nur diese Sau rennen. Und sagt halt, ja, was da los wäre halt. Ja, das schneide ich, glaube ich, hier rein.
In einer interessanten Tonart.
Alles gut. Er ist tot.
Was ist denn los, Schatz?
Er ist tot.
Nein!
Also sie war wirklich, sie war so unter Strom, die hatte auch so ein Jagdfieber.
Die ist dir fast vom Sitz gehüpft, ne?
Ja, also es ist ja wirklich faszinierend, was diese Ausnahmesituation Jagd dann mit dir macht, so, ne? Also wirklich herrlich.
Ja. Und so lernt man sich auch kennen als Paar. Also, ne? Ist doch wunderbar. Und es wird noch viel besser, wenn ihr nachher verheiratet sein solltet. Aber zu der Geschichte, das ist auch super schwer, weil diese Drückjagdböcke im Reimannforst sind für solche langen Kerle wie Paul und Gerold gebaut.
Ja. Wir sind auch viel zu hoch.
Viel zu hoch und wir haben da jetzt auch eine eigene Taktik, wie man damit umgeht, weil Antje ist jetzt auch nicht sehr groß und das muss man ja lassen, diese Kameraleute, unsere Begleiter, die haben echt einen schweren Job da. Die müssen ja genauso ticken, schnell sein, auf dem Fokus, die Kamera gut bedienen können, damit ihr nachher diesen Film auch sehen könnt. Aber das ist schon anspruchsvoll, macht aber eben auch Spaß, wenn man es dann geschafft hat. Und wenn so ein Ergebnis dabei rauskommt, man sich das angucken kann, großartig. Mega.
Ja, also Platz 1, die Drückjagd des Jahres, Tag 1 und 2. Ganz große Empfehlung.
Verdient.
Das, denke ich, kann man so sagen.
Ja, absolut. Es geht einfach nicht anders. Und da steckt auch wirklich viel, viel Arbeit drin. Ich habe ja das Glück gehabt, dass ich nur Ruven mit dir das Voice-Over machen durfte.
Herrlich.
Aber das ist schon Wahnsinn. Also ja, Chapeau, Ruven. Das ist Danke wirklich dir. Ganz großes Kino. So, jetzt reicht's aber auch.
Ja, jetzt reicht's auch.
Ja.
Jetzt ist Schluss.
Ja, Andreas, ich glaube, da bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen. Heute, außer dass wir uns eben auf Salzburg freuen und zum Glück in 2 Wochen schon wiedersehen. Aber in erster Linie herzlichen Dank, dass du mal wieder hier im Podcast warst. Zum ersten Mal, glaube ich, mit Ruven und mir.
Ja, das erste Mal. War aber schön.
Hast du dich geborgen gefühlt?
Ja, ich könnte jetzt auch noch weiter sappeln, aber so ein Podcast muss ja auch irgendwann mal vorbei sein. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen auf neue Filme. Kanada, Heimatrevier wird die Folge heißen oder die Serie heißen, aus dem Revier und viele andere Filme, die hier natürlich auf der Plattform kommen. Macht immer noch viel, viel Spaß.
Willst du den Podcast beenden mit deinen berühmten Worten, vielleicht etwas anders formuliert?
Ja, dann verabschiede ich mich schon mal. Ihr könnt ja dann den Abschlusssatz nochmal machen, oder?
Nö, wir sind dann auch raus im Grunde.
Ja, okay. Ja. Dann soll ich mal loslegen? Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Tim, Ruven und ich sagen jetzt auf Wiedersehen und wiederhören. Bis dahin, Gruß und Waldmanns Heil, euer Dreispross.
Und euer Ruven.
Und von mir auch alles Gute, auch privat.
Bis dahin.
Waldmanns Heil.
Waldmanns Heil.
Das erste Mal mit dir auf Jagd. Ich weiß es noch genau. Zusammen einfach draußen sein. Ob auf Rehbock oder Sau. Ob dann was lag oder gar nichts war, das war meins dir egal. Die schönste Zeit im Leben hatten wir zwei auf der Jagd. Du warst ein Freund fürs Leben Du warst mein bester Mann. Und auch wenn du jetzt nicht mehr bei uns bist, es ändert nichts daran. Weidmannsheil und Torido, ein letztes Halali, du fehlst hier so. Es war eine schöne Zeit, doch irgendwann ist sie vorbei. Ist sie vorbei. Ich schau die alten Bilder an, Mann, wie die Zeit vergeht. Wie oft mach ich die Augen zu und seh, wie du da wieder stehst. Manche haben sie im Leben, manche haben einfach Pech. Du hast uns so viel gegeben. Prost, mein Freund, auf dich. Weidmannsheil und Torido, ein letztes Halali, du fehlst dir so. Es war eine schöne Zeit, doch irgendwann ist sie vorbei. Weidmannsheil und Torido, ein letztes Halali, du fehlst dir so. Es war eine schöne Zeit, doch irgendwann ist sie vorbei. Ist sie vorbei. Du warst ein Freund fürs Leben, du warst mein bester Mann. Und auch wenn du jetzt nicht mehr bei uns bist, es ändert nichts daran. Weidmannsheil und Torido, ein letztes Halali, du fehlst dir so. Es war eine schöne Zeit, es war eine schöne Zeit. Irgendwann ist sie vorbei. Weidmannsheil. Ein letztes Halali, du fehlst dir so. Es war eine schöne Zeit, es war eine schöne Zeit. Irgendwann ist sie vorbei. Ist sie vorbei.
Deutschlands größter Jagdvideo-Streaming-Plattform.